Hallo und herzlich willkommen bei Mind the Tech Cybercrime Gesellschaft. Heute kommen wir mal wieder mit einer kleinen Planänderung um die Ecke. Denn wir werden heute nicht, wie in der letzten Folge angekündigt, die Rolle von Dating-Apps im Kontext Online-Pornografie besprechen. Aber wir werden sprechen. Und zwar mit dem Journalisten Sebastian Meineck, der uns sehr spontan ein kleines Zeitfenster einrichten konnte. Und dazu Nein zu sagen, das wäre fahrlässig gewesen. Denn Sebastian ist ein absoluter Kenner der Porno-Plattformökonomie und hat mit anderen JournalistInnen aus seinem Netzwerk viel zum Thema bildbasierte sexuelle Gewalt recherchiert. Und da sich unsere aktuelle Staffel um die Schattenseiten von Pornografie im Internet dreht, mussten wir uns eingestehen, it's a match. Let's talk. Deshalb gibt es heute das Interview mit Sebastian und beim nächsten Mal, versprochen, das Thema Apps. Und falls euch Sebastians Stimme irgendwie bekannt vorkommen sollte, er war tatsächlich schon mal präsent in diesem Podcast, und zwar in der Folge Wenn Algorithmen Oma mobben, einem Mitschnitt aus dem gleichnamigen Panel Talk, den wir Ende letzten Jahres auf diesem Kanal veröffentlicht haben. Nun aber viel Spaß mit dem Interview. Sebastian, sag mal, hi, wo erwischen wir dich gerade?
Hallo, ich bin gerade im Homeoffice.
Das klingt so resignierend gerade, wie du sagst. Ich bin mal wieder im Homeoffice. Ist es so?
Ja, die Frage klingt so, als müsste ich an einem richtig coolen Ort sein, aber ich bin an einem ganz schnöden Schreibtisch. Ich versuche da sehr coole Sachen zu machen, natürlich.
Über die coolen Sachen werden wir ja noch sprechen. Mhm. Vor allem sind sie nicht nur cool, sie sind hochgradig relevant, möchte ich jetzt schon mal im Vorfeld anteasern. Wie gesagt, da werden wir aber gleich drauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht erstmal auch der Höflichkeit halber dir und unseren HörerInnen gegenüber. Ja, nicht nur, dass wir wissen wollen, wo wir dich erwischen, sondern wen erwischen wir denn eigentlich da gerade? Wer sitzt da gerade im Homeoffice, halb motiviert am Schreibtisch, nein doch, sehr motiviert, um seine coolen Sachen zu machen?
Ich bin Sebastian Meineck, Journalist mit einem Faible für Online-Recherche. Also darüber schreibe ich auch einen Newsletter, den Online-Recherche-Newsletter. Da gibt es praktische Tools zum Selbstausprobieren und praktische Werkstatt-Interviews, in denen Menschen darüber sprechen, wie sie Online-Recherchen gemacht haben. Die meiste Zeit der Woche bin ich aber Redakteur für Netzpolitik.org, das Medium für digitale Freiheitsrechte. Unsere Arbeit ist gemeinnützig, spendenfinanziert, hauptsächlich durch Leserinnen, die, weiß ich nicht, 5, 10, 20 Euro im Monat dazugeben. Und aus dem Grund bin ich auch recht aufgeregt, denn wir veröffentlichen gerade ein ziemlich fettes Projekt bei Netzpolitik.org. Also tatsächlich heute war Release. Ihr erwischt mich so mitten in der Release-Nervosität. Ich habe gerade noch ganz schnell eine Gemüselasagne gegessen, damit ich noch zum Essen komme, bevor ich beim Podcast zu Gast bin. Und wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann ist die erste Folge natürlich auf jeden Fall schon online. Es ist ein Doku-Podcast. Das aufwendigste, ambitionierteste Podcast-Projekt, das wir je gemacht haben bei Netzpolitik.org. Also eine ganze Staffel mit Musik, mit Reisen durch ganz Deutschland. Und sie trägt den Titel Systemeinstellungen, wenn der Staat bei dir einbricht. Ich weiß nicht, was würdet ihr machen, wenn morgens bei euch die Polizei an die Tür hämmert und ruft Hausdurchsuchung?
Ich glaube, ich würde erstmal den Hund anschreien, dass er ruhig ist. Weil der natürlich anschlägt. Ja, darauf ist man ja nicht vorbereitet, ne?
Ich denke, ich wäre starr vor Angst und würde sagen, ruf unseren Anwalt an, um dann festzustellen, wir haben gar keinen Hausanwalt.
Ja, das war voll, genau diesem Problem standen die Leute in unserem Podcast. Sie haben nicht damit gerechnet, dass sie mal auf dieser Weise im Visier des Staates landen würden. Und dass die Polizei mit einer Razzia in ihr Privatleben platzt, das hat die verändert. Also es ist eine Art True-Crime-Podcast, aber mal anders. In diesem Fall treffen die Hauptfiguren auf die Polizei und sind so, hä, was wollt ihr hier? Mhm. Also kann man finden unter Systemeinstellungen im Podcatcher eurer Wahl.
Ja, ich habe den Trailer schon gesehen, hatte noch keine Zeit, den zu hören, aber ich freue mich, denn heute die erste Folge zu hören. Warst du dafür auch in Hamburg?
Das ist ja Pimmelgate Nord. Tatsächlich berichten wir über Himmelgate Süd. Die Geschichte ging nämlich weiter im Süden von Deutschland.
Das heißt, ich nehme alles zurück. Das ist gar keine Resignation, das ist die Ruhe vor dem Sturm, die wir hier, glaube ich, gerade erleben.
Das ist die Ruhe im Auge des Sturms, wenn man so will. Also es war schon Sturm und es wird noch weitergehen. Wir sind natürlich total aufgeregt, ne, wenn man sowas veröffentlicht. Was wird die Außenwelt sagen? Aber völlig klar, wenn man den Podcast hört, das dauert eine knappe Stunde, ne? Das ist eine lange Folge. Das heißt, direkt nach Veröffentlichung ist natürlich komplette Stille. Die Leute müssen ja erst mal hören. Und dann können sie überhaupt was dazu sagen. Also ich bin mir sicher, wenn dieser Podcast hier erscheint, dann weiß ich schon viel mehr und bin immer noch total aufgeregt. Genauso wie die Kollegin, ne? Darf man ja nicht vergessen. Das ist ein Team-Effort, ne? Mit Anna Biselli, Ingo Dachwitz, Chris Köber, Serafin Dinges. Aber genau, genug der Projektepräsentation, oder? Ich bin ja aus einem bestimmten Grund heute hier.
Ja, also entdeckt haben wir dich natürlich schon viel eher. Ich glaube, ich habe dich zum ersten Mal gesehen auf dem Chaos Communication Kongress, wo du über X-Hamster erzählt hast, wie du da im Löschteam undercover unterwegs warst.
Das passt
Und
ja zum Thema.
genau, das passt total zum Thema. Und deshalb auch mal die Frage, was hat dich eigentlich so in dieses Thema reingebracht, reinkatapultiert? War es vielleicht irgendwie ein Vorfall im Freundeskreis? Also eins der wichtigsten Themen, die du ja machst, was auch so in deiner Twitter-Bio zum Beispiel oder X-Bio ganz weit vorne ist, ist digitale Gewalt, mit der du dich beschäftigst, worüber wir dann heute auch sprechen wollen. Was hat dich zu diesem Thema gebracht?
Ja, mein X-Account ist inzwischen auf inaktiv, ne? Also man findet mehr von mir im Fediverse bei Mastodon, aber da steht das auch, da steht das Gleiche. Das war im Jahr 2019. Da bin ich auf das Thema aufmerksam geworden, auf eine ziemlich ulkige Art eigentlich. Ich hatte so ein Brainstorming gemacht, über welche Themen sollte man mehr berichten. Da war ich gerade Redakteur bei Motherboard, dem Tech-Vertical vom Vice Magazin. Und mit dieser sehr, sehr offenen Frage habe ich mir die Liste der meistbesuchten Websites der Welt angeschaut und geguckt, wer steht denn da so. In der Zeit wurde ganz viel über Facebook berichtet und über Instagram und über YouTube, auch nicht zu Unrecht. Und dann habe ich auf dieser Liste gesehen, da sind ja auch Pornoseiten. Pornhub, X-Hamster, X-Videos mit die meistbesuchten Seiten der Welt. Also ich hatte mir schon vorher vorstellen können, dass da viele Leute sind. Aber ich wusste nicht, dass die so weit vorne sind. Und dann hatte ich diese nahezu bestechend ulkig simple Recherchethese, wenn irgendwo im Internet so viele Leute unterwegs sind, dann muss da was schiefgehen. Aber das war wirklich erstmal alles. Ich hatte keine weiteren Hinweise und habe mich dann mit Kolleginnen zusammengetan, unter anderem Jana Alfering, mit der dann auch viele Recherchen für Weiß entstanden sind. Und wir sind wirklich ohne sonstigen Verdacht erstmal einfach reingegangen und haben überlegt, was könnte da schiefgehen auf diesen Seiten? Ist da vielleicht Nazi-Propaganda zu finden? Das war wirklich eine unserer Hypothesen, die sich nicht bestätigt hat. Aber auf diese Art und Weise kamen wir dann auf den Dampfer digitale bildbasierte Gewalt.
Kannst du dich noch erinnern oder gab es ein Initialerlebnis, wo es dir so richtig buchstäblich ins Gesicht gesprungen ist? Okay, das ist digitale Gewalt, das ist mein erster richtiger Touchpoint. Etwas, was dich da auch so ein bisschen in dieses Recherche-Rabbit-Hole dann reingezogen hat. So wie man einen Arzt fragt oder Chirurgen, erinnerst du dich noch an deine erste OP?
Das weiß ich nicht mehr genau. Ich erinnere mich aber an einen anderen Moment, wo es mir wie Schuppen von den Augen fiel. Da hatten wir im Rahmen von unseren Recherchen mal selber einen Account angelegt, damals bei Pornhub. Es ging noch total einfach mit einer E-Mail-Adresse. Und wir haben so ein Dummy-Video hochgeladen. Also es war kein sexuelles Video. Ich habe einfach irgendwie den Teppich im Büro gefilmt, ein paar Sekunden, weil ich wissen wollte, wie einfach kann man da eigentlich was hochladen? Überprüft die Plattform zu diesem Zeitpunkt, muss man dazu sagen, eigentlich irgendwas? Und dann war plötzlich das Video von dem Büroteppich online, also für alle, offen im Internet. Und ich habe nichts gemacht, außer so eine random, kostenlose E-Mail-Adresse zur Account-Registrierung zu hinterlegen. Und das war der Moment, wo ich dachte, wow, das ist ein echtes Problem. Man muss heute dazu sagen, das ist jetzt anders bei Pornhub, ne? Das ist inzwischen viel schwieriger und die überprüfen das. Aber das war damals noch nicht so. Und vielleicht, also das ist jetzt keine ausweichende Geschichte, die ich erzähle, denn hinter den Beobachtungen, die wir 2019 gemacht hatten, stand ein anderes Problem, das total bezeichnend ist für das Problem bildbasierte Gewalt auf Pornoseiten. Von außen, als außenstehender Beobachter, kann man nicht sagen, ob die Person, die in einem Video gezeigt wird, Einverständnis dafür gegeben hat, dass das Video erschienen ist. Also wir reden hier nicht von Aufnahmen mit komplett verwackelter Kamera, wo Menschen offensichtlich gerade irgendwie schreien oder so. Vielleicht sollte man auch eine Triggerwarnung, ne, an den Anfang des Podcasts setzen. Das macht ihr wahrscheinlich ohnehin. Also davon reden wir nicht, sondern das sind Aufnahmen, bei denen man einfach nicht weiß, ist das vielleicht einfach das Genre? Das gibt es ja auch, dass professionelle Studios sagen, wir wollen einfach keine besonderen Studios haben und kein besonderes Licht, sondern das soll so amateurhaft wirken. Oder ist es vielleicht wirklich aus dem eigenen Schlafzimmer gefilmt? Das weiß man nicht von außen. Und diese Ungewissheit hat uns am Anfang unserer Recherchen 2019 intensiv begleitet. Denn einerseits wollen wir kein Problem runterspielen. Also es wäre nichts schlimmer, als wenn man sagt, ja, vielleicht ist ja gar keine, vielleicht ist es ja ein einvernehmliches Video, obwohl es keines war. Andererseits wäre es auch schlimm, wenn man Vorwürfe erhebt, die sehr schwer sind und gar nicht zutreffen. So, also das war von Unsicherheit geprägt in den ersten Monaten. Und dann selber zu sehen, wie man ohne ein Hindernis einfach irgendwas dort hochladen kann, das, ja, habe ich nicht vergessen.
Menschen, die sich plötzlich ohne ihr explizites Einverständnis im Internet auf solchen Plattformen wiederfinden, das ist ein Ausmaß von digitaler Gewalt, die es gibt. Vielleicht nochmal ganz global galaktisch beschrieben und betrachtet. Was ist denn eigentlich diese digitale Gewalt, vor allem die bildbasierte? In welchen Ausprägungen gibt es sie? Eine haben wir eben angesprochen, aber wo fängt sie an und wo hört sie, Klammer auf, nicht, Klammer zu, auf?
Also digitale Gewalt ist ein sehr breiter Sammelbegriff für viele Formen von Gewalt. Das reicht von Stalking über Doxing, über Belästigung bis hin zu Identitätsdiebstahl. Und die bildbasierte Gewalt, über die wir heute vor allem sprechen, das ist eine Form, von digitaler Gewalt. Und obwohl es eine Form ist, hat sie auch in sich selbst nochmal viele weitere Formen und Unterformen. Zum Beispiel, können das Fotos sein, die im Einvernehmen entstanden sind, vielleicht innerhalb einer Beziehung, in einer Partnerschaft, Stichwort Sexting. Aber es gab nie ein Einverständnis darüber, dass die Fotos auch weitergereicht werden. Also auch das kann bildbasierte Gewalt sein. Es kann auch bildbasierte Gewalt sein, dass die Person gar nicht wusste, dass sie fotografiert wurde. Das heißt, schon die Bilder sind nicht im Einvernehmen entstanden. Stichwort versteckte Kamera aus der Umkleidekabine, durchs Fenster ins Nachbarhaus und so etwas. Und bildbasierte Gewalt kann natürlich auch sein, dass auch eine Person angefasst wird, wo sie das nicht wollte. Und dann werden die Bilder veröffentlicht. Dann ist natürlich auch ein manifester Übergriff. Also das ist dann auch nochmal ein physisches Verbrechen. Fällt aber auch unter bildbasierte Gewalt.
Ich finde das gut.
Deepfakes.
Ja.
Entschuldigung. Die gibt es natürlich auch noch. Fast vergessen. Also man muss nicht, es reicht auch schon das Gesicht von einer anderen Person auf beispielsweise den Clip einer Pornodarstellerin zu montieren. Dann wurde von der Person nur ein Gesicht genommen, die Person selbst wurde nicht nackt fotografiert, sondern vielleicht aus einem Social Media Post wurde das Gesicht geklaut. Doch auch das fällt unter bildbasierte Gewalt.
Ich finde das auch gut, dass man das Gewalt nennt. Also viele sehen das ja nicht als Gewalt, wenn das nicht auch wirklich weh tut. Also hauen, also alles, was ja
Körperlich.
körperlich, genau, physisch weh tut. Ich finde das richtig gut, dass man das auch sprachlich so darstellt. Ich finde es auch gut, wie du dich ausdrückst, dass es eben bildbasierte Gewalt ist und nicht Pornografie. Da gibt es ja den klaren Unterschied. Und auch wenn man über Racheporno spricht, das ist kein Porno, das ist auch bildbasierte sexualisierte Gewalt. Und ich finde es ganz wichtig, dass man das auch so klar ausdrückt, auch wie du das machst, weil das ist einfach so wichtig. Ich finde gerade so Racheporno, das klingt so ein bisschen nach, naja, Kavaliersdelikt, hupsi, haha, ist es ja nicht. Also das ist ja wirklich Gewalt, das ist, und ich finde es so richtig, dass man das dann auch angemessen verbalisiert.
Dahinter steckt natürlich auch ein Begriffswandel. Ne? Mit den Begriffen ist früher einfach anders umgegangen worden. Ich musste das auch erst mal lernen im Verlauf der letzten Jahre. Aber wenn man so drüber nachdenkt, ne, dann merkt man, diese Begriffe sind total problematisch. Also nicht nur der Begriff Porno bei Racheporno, sondern auch der Begriff Rache. Also was soll da überhaupt gerecht werden und was für eine Vorstellung steckt dann dahinter? Und ja, dahinter steckt ein Gewaltbegriff, der eben auch einen Angriff auf das psychische, mentale Wohlergehen mit einschließt. Und das kann man genauso verletzen wie den Körper zum Beispiel.
Wir sprechen ja in dem Fall nicht von Einzelfällen, weil wäre das so, dann würde es einen ja, versierten Journalisten wie dich ja nicht auf den Plan rufen und du würdest nicht oder ihr würdet als Redaktion und als Team nicht solche Ressourcen investieren, um dem auf den Grund zu gehen. Deshalb würde mich interessieren, gibt es eine Art Größenordnung? Also kann man zum Beispiel sowas sagen wie jeder fünfte Beitrag auf den eben genannten Plattformen fällt in die Kategorie bildbasierte digitale Gewalt oder lässt sich das ganz so einfach nicht beziffern?
Es gibt tatsächlich nützliche Zahlen, sogar ziemlich aktuelle, sogar aus Deutschland. Die Studie heißt Lauter Hass, leiser Rückzug. Dafür wurden repräsentativ mehr als 3000 deutschsprachige InternetnutzerInnen ab 16 Jahren interviewt. Und von denen sagen, hiermit ist hier aufgeschrieben, 11% sagen, intime Fotos oder Videos wurden von mir verbreitet. Ich gehe davon aus, ohne Einverständnis, ne, sonst wird die Frage keinen Sinn machen. Und 9% sagen, eine Person hat intime Fotos oder Videos mit meinem Gesicht gefälscht und anschließend verbreitet. Deepfake. Also ungefähr jede 10. Person. Ganz schön viel. Die Zahl hat auch mich umgehauen, als ich das vor kurzem gelesen hatte. Die Studie ist recht neu, obwohl ich da schon mehrere Jahre was zu machen. Aber ihr habt ja auch umgekehrt gefragt, ne? Also wie viel Prozent von Uploads auf Pornoseiten sind bildbasierte Gewalt? Und da gibt es, glaube ich, keine seriösen Zahlen zu. Es gab da mal eine breit rezipierte Studie, die aber völlig falsch verstanden wurde. Da hieß es, eines von 8 Videos, also jedes 8. Video, auf den Startseiten der meistbesuchten Pornoseiten, in Großbritannien meistbesucht, die würden sexualisierte Gewalt zeigen. Aber wenn man sich die Studie genau anschaut, findet man raus, woher diese krass hohe Zahl kommt. Die Forschenden haben sich die Titel angeschaut und fanden es auch dann problematisch, wenn im Titel Familienmitglieder erwähnt werden. Und wer schon mal auf einer Mainstream-Porno-Seite zu Besuch war, weiß, dass sich Pornos rund um Stiefväter, Stiefmütter, Stiefschwestern und so weiter, die drehen sich oft darum, das ist ein Unterhaltungsgenre. Und die Bewertung der Forschenden zu sagen, oh, schon die Erwähnung dieser Wörter ist ein Indiz für Gewalt, das zeugt allenfalls von deren Sexualmoral. Aber es sagt leider nichts über bildbasierte Gewalt aus. Denn das ist ja gerade der Clou, dass man als außenstehende Person nicht weiß, gab es da irgendeine Vereinbarung? Ist das einfach vielleicht ein Creatorinnenpärchen, die mit ihren Amateurvideos Geld verdienen? Oder ist das knallhart gehackt, geklaut von einer Person, die das niemals wollte?
Aber vielleicht sollten wir tatsächlich nochmal über die Rolle der Plattformen sprechen. Also wenn wir über Pornografie sprechen, dann meinen wir eigentlich immer die Plattform. Generell leben wir in einer Plattformökonomie. Alle setzen verstärkt auf digitale Plattformen, nicht nur im Pornobereich. Und alle stehen auch vor den gleichen Herausforderungen, ne? Nämlich Regulierung, Datenschutz, Arbeitsbedingungen für die MitarbeiterInnen und natürlich auch so eine Konzentration der Macht auf wenige Plattformen. Deshalb würde ich dich mal gerne fragen, kannst du dir vorstellen, wie sähe digitale Gewalt ohne diese Plattform aus? Wie wäre das Ausmaß? Hätten wir dann auch so ein Problem?
Vielleicht kleiner Einschub meinerseits. Wahrscheinlich würde es nach wie vor so eine Art Sharing-Kultur geben. Schulhof, keine Ahnung, Rachegeschichten, kurz mal jemanden exposen. Mhm. Das würde es in der Tat geben. Stimmt. Aber ich würde jetzt mal behaupten, nicht in der Größenordnung.
Ja, glaube ich auch. Jetzt hast du schon ein bisschen Antwort vorweggegeben. Ich glaube, Plattformen können Brandbeschleuniger sein für bildbasierte Gewalt. Also irgendjemand irgendwo auf der Welt lädt irgendein Foto hoch. Und über Plattformen und deren Netzwerkeffekte, da sind dann ganz viele Millionen Leute unterwegs, dann sehen das innerhalb weniger Tage vielleicht Hunderte, Tausende, bis hin zu Millionen von Menschen. Aber natürlich umgekehrt, TäterInnen gibt es natürlich auch so. Ne? Also auf Plattformen, da können die sich gegenseitig aufstacheln und sich Applaus geben. Und die können ihre Aufnahmen und Sammlungen wie Trophäen vorzeigen und darum wetteifern, wer hat die meisten oder wer sammelt die meisten Klicks. So. Aber auch ohne solche Plattformen wird es ja diese Menschen noch geben. Und sie würden dann vermutlich auch gewaltsames Verhalten an den Tag legen. Das Ausmaß wäre dann vielleicht geringer, weil sie dann, keine Ahnung, die Fotos von der Ex-Partnerin am Stammtisch rumzeigen und nicht im Internet.
Aber Stichwort Plattform und eure Recherchearbeit, führ uns doch mal ein bisschen hinter die Kulissen in den Maschinenraum. Wie gehen denn die Plattformen damit um? Gehen sie überhaupt damit um? Stichwort Contentpflege, Meldewesen etc. pp. Was hat dir der Blick in den Maschinenraum oder euch gelehrt?
Okay, der Blick in den Maschinenraum hat uns gelehrt, dass wir, je mehr wir rausfinden, begreifen, wie wenig wir wissen. Denn es gibt nicht die eine typische Porno-Plattform. Es gibt mindestens Gruppen von Plattformen, die man unterscheiden muss und die anders arbeiten. Die erste Gruppe, die kennen die meisten, denn das sind die weltgrößten kostenlosen Pornoseiten mit ihren kleinen Schwesterseiten. Also die bekanntesten sind Pornhub aus Kanada, Mutterkonzern Ailo, der hieß früher MindGeek. Dazu gehört auch My Dirty Hobby und YouPorn. Der zweite Riese im Club ist X-Hamster aus Zypern. Das war lange Deutschlands meistbesuchte Pornoseite. Zu denen gehört auch TripChat zum Beispiel. Und dann gibt es noch X-Videos aus Tschechien mit der Schwesterseite XNXX. Die sind in Deutschland nicht so vielen bekannt und machen auch weniger PR als Pornhub, aber die haben global zahlenmäßig sogar die Nase vorn, wenn es um Seitenaufrufe geht. Also man hat ja diese drei Riesen. Und das Besondere bei diesen drei großen Pornoseiten, die haben durch öffentlichen Druck eine Menge geändert in den letzten Jahren. Das ist nicht mehr so wie damals, als die Kollegin und ich mit den Recherchen angefangen hatten. Früher war das noch so, wie vorhin beschrieben, da konnte man mit einer E-Mail-Adresse einfach einen Account anlegen und irgendwas hochladen. Daher kommt auch der Name von diesen Seiten, Tube-Seiten, also angelehnt an YouTube, wo man sich auch mit einem Account anmelden und alles Mögliche hochladen kann. Und früher war den Plattformen ziemlich egal, glaube ich, was da hochgeladen wird. Ist das bildbasierte Gewalt oder nicht? Sind das Clips von irgendeiner VHS-Kassette, die dem Uploader gar nicht gehört und der dann einfach damit Reichweite macht? Die Seiten sind so groß geworden, dass sie sich erstmal auf ihre Rolle als Plattform zurückgezogen haben und gesagt haben, dafür sind erstmal die Account-Betreiberinnen verantwortlich. So, und heute ist das anders. Vor allem Pornhub, aber auch X-Hamster, die haben anonyme Uploads verboten. Es gibt Ausweiskontrollen für Leute, die dort einen Account anlegen. Und bei Pornhub sogar darüber hinaus für alle, die in einem Video zu sehen sind. Und zusätzlich sollen alle Leute, die im Video zu sehen sind, bei Pornhub auch noch ein Dokument mit ihrem Einvernehmen hochladen, in dem dann nochmal belegt wird, ja, ich weiß, ich werde hier gefilmt für eine Pornoproduktion und das wird öffentlich im Internet zu sehen sein. Von diesen Tube-Seiten gibt es aber immer noch welche. Also das, was X-Hamster, X-Videos und Pornhub früher waren, das sind viele Seiten heute immer noch. Die findet man dann nicht unter den Top 20 der meistbesuchten Websites der Welt, aber natürlich gibt es sie immer noch und die haben natürlich auch Millionen von Aufrufen. Und da ist das Prinzip leider wie früher. Ja, jeder kann einen Account anlegen, es wird eine Menge Zeug dort hochgeladen und es ist mit Sicherheit nicht so, dass die Leute daran Rechte haben. Das heißt nicht, dass das gleich bildbasierte Gewalt ist, aber man sieht das schon, wenn man sich da das Chaos auf den Seiten anschaut, da kann keine sorgfältige Inhaltskontrolle passieren. Und ich
Ja.
glaube, der Vollständigkeit halber, ich habe schon einen kleinen Monolog geführt, ne? Aber man sollte natürlich noch sagen, es gibt auch einfach Pornoseiten, die sind wie Netflix, ne? Also da laden halt Leute hinter einer Bezahlschranke, also professionelle Studios laden da ihre professionellen Clips hoch. Und da stellt sich keiner die Frage, ob da vielleicht bildbasierte Gewalt dahinter steckt. Man soll niemals nie sagen, aber das ist einfach nochmal was anderes. Ne? So, da ist dann auch eine Bezahlschranke davor und da hat man gar nicht so diese riesen Ungewissheit, wer steckt vielleicht hinter dem Account.
Aber ganz sicher habt ihr ja auch die Plattform mitunter konfrontiert. Was kam denn da so zurück?
Die Kommunikation mit Pornoplattformen ist eine Geschichte für sich.
Teil 2 des Interviews.
Wir haben vieles erlebt, mit die interessantesten Reaktionen in meiner Zeit als Journalist, wenn es um Konfrontationen geht. Das sind ja Riesenkonzerne auch, ne? Die haben wahnsinnig viele Aufrufzahlen. Und man könnte erwarten, dass die dann auch entsprechend professionelle Pressestellen haben und irgendwie geschulte Unternehmenskommunikation. Überraschung ist überhaupt nicht der Fall. Zumindest gewesen, aber auch heute immer noch nicht. Ich erinnere mich, das ist auch schon viele Jahre her, da hatte eine Person von X-Hamster von sexueller Redefreiheit gesprochen, als wir anmerkten, dass uns einige Videos auf der Seite sehr komisch vorkamen. Also so nach dem Motto, ist doch alles Meinungsfreiheit, die Leute sollen doch Sachen hochladen. Das hat sich natürlich auch geändert inzwischen bei X-Hamster, jetzt wo sie auch anonyme Uploads abgeschafft haben. Pornhub zum Beispiel kommuniziert über eine Gmail-Adresse immer noch. Also man schreibt dann so eine offizielle Adresse, früher @MindGeek, heute wahrscheinlich @ILO, also eine ganz seriöse Unternehmensadresse. Und dann bekommt man Antwort von einer Gmail-Adresse, die auch so einen generischen Namen hat. Und als ich das erste Mal erlebt hatte, war ich mir gar nicht sicher, ist das gerade fake? Sind die das wirklich? Und mit der Zeit, auch unter Kolleginnen, hat sich rumgesprochen, die machen das immer so. Ich habe aber ehrlich gesagt bis heute nicht verstanden, warum. Die Antworten sind auch sehr selektiv. Also es gab Recherchen, auch mit Pornhub, habe ich dann immer an die Gmail-Adresse geschrieben, da kam gar nichts zurück. Und ich dachte zeitweise, ja, vielleicht ist sie nicht mehr besetzt, keine Ahnung. Und dann irgendwann mal kam plötzlich ganz überraschend so ein Lob. Also da meinte dann die Person, die E-Mail-Adresse bestückt. Ich weiß auch nicht so genau, wer das ist, ne? Ja, wir lesen deine Recherchen immer gerne und du stellst immer so interessante Fragen. Und ich dachte mir so, okay, aha, wäre schön, wenn ich auch Antworten auf diese interessanten Fragen bekommen würde. Ne? Aber gut. Also man könnte da eine Menge von erzählen. Es gibt so eine langsam voranschreitende Professionalisierung. Vor allem bei Pornhub, die sich jetzt haben, die haben sich die neuen Namen verpasst, die haben jetzt auch neue BesitzerInnen und haben so eine öffentlichkeitswirksame Schamoffensive gestartet und geben jetzt auch ganz offizielle Interviews. Also da ist wirklich Bewegung reingekommen. Das hätte ich Pornhub vor 5 Jahren noch überhaupt nicht zugetraut.
Ihr habt das ja auch mal getestet und ein paar Videos denen gemeldet, die dann auch, ja, ich glaube, von 30 wurden 25 sofort gelöscht, ne? Und 5 dann nach Presseanfrage. Also es scheint ja zu funktionieren.
Ja, das gelöscht wird inzwischen einfacher. Ich weiß gerade nicht mehr, also wir haben das sowohl bei Xhamster und Pornhub als auch bei Xvideos nochmal Jahre später getestet. Ich weiß gar nicht, worauf sich die Zahl bezieht, die du gerade genannt hast. Aber das haben wir bei den meisten beobachtet. Wenn man dann mal wirklich hinschreibt und fragt, werden Videos offline genommen? Das war wohl aber nicht immer so. Es gibt Berichte von Betroffenen, die erzählten, sie mussten immer wieder betteln, sie mussten schreiben, hey, ich bin das, ich bin in dieser Aufnahme, ich will das nicht, dass das öffentlich ist. Nehmt das bitte offline. Wir haben auch gehört von Betroffenen, die sagten, dann hieß es von Seiten der Plattform, zeig doch erstmal deinen Ausweis, bist du das wirklich? Zu einer Zeit, als man auch ohne Ausweis alles hochladen konnte. Das sind, so scheint es mir, bei den größten der Pornoseiten Geschichten von früher. Aktuell bei unseren, das sind ja auch nur punktuellen Tests, haben wir den Eindruck, wenn da jemand dieses Online-Formular nutzt, das man inzwischen auch anonym bestücken kann, dann nehmen die ein Video erstmal auch einfach aus Sicherheitsgründen offline.
Ja, bevor wir gleich nochmal dezidiert auf die Rolle des Gesetzgebers und diesen ganzen Aspekt Regulierung aufmachen, muss ich nochmal kurz einen Gedanken raushauen, weil mir wird immer mehr deutlich oder immer mehr klarer, was für ein verzerrtes Bild wir auch eigentlich haben, wenn es um diese öffentliche Wahrnehmung und die öffentliche Debatte von Online-Pornografie geht. Weil das, was ihr macht, wirklich den Blick hinter die hässlichen Kulissen, ja, also wirklich knietief sich auch da Dinge antun, muss man ja auch mitunter sagen. Es war bestimmt nicht immer ein Vergnügen, vor allem wenn man mit Betroffenen spricht. Das ist die eine Seite. Aber ich erinnere mich oder ich weiß, was Pornhub ja auch sehr, sehr gut macht, ist zwar schlechte Pressearbeit, aber in Sachen Marketing. Also da muss man denen erstmal das Wasser reichen. Also ne, die veröffentlichen schon seit Jahren sehr regelmäßig ihre Statistiken. Das sind dann richtig schön visualisierte Grafiken, die sogar sehr, sehr kurzweilig und witzig anmuten. Da wird das Nutzerverhalten visualisiert. Da wird auch mal augenzwinkernd eine Analyse zum Beispiel, erinnere ich mich, gemacht, als dieser ganze Pokémon Go-Hype war, dass Leute tatsächlich nach Pokémon Go gesucht haben, nach entsprechenden Porn-Angeboten. Da werden richtig kurzweilige, witzige Stücke gemacht und wenn sie das einmal im Jahr rausbringen, stürzen sich alle drauf. Der Spiegel stürzt sich drauf, also Qualitätsmedien stürzen sich drauf, Wirtschaftsmedien stürzen sich drauf, Publikumsmedien, weil du kannst ja alles irgendwie verarbeiten. Dann ist das immer total witzig, ne? Dann ist es die lustige, witzige Pornowelt. Aber ihr habt ja genau die andere Seite kennengelernt. Was macht das mit dir? Fühlst du dich da auch so ein bisschen, ich sag mal, nicht gerade unterstützt von diesen größeren Medien? Würdest du dir wünschen, dass man eher die echten, vielleicht auch schmerzhafteren Debatten führen würde?
Ich habe das Gefühl, Medien berichten generell sehr wenig über Pornografie. Aber auch kritisch. Also von den wenigen Berichten, die es gibt, gibt es auch kritische. Es gibt nicht nur diese jährliche Meldung, hoha, interessante Statistik ist rausgekommen. Und es ist ja auch ein Teil der Wirklichkeit, ne? Es ist ja keine Lüge, dass sich ganz viele Leute einvernehmliche Pornos anschauen auf den großen Seiten. Und Sexualität ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Pornografie ist eine der größten Unterhaltungsindustrien der Welt. Also es gehört ja auch zur Realität, dass es das gibt und dass das okay ist. Es gibt dann natürlich aber auch die andere Seite, ne, über die wir gerade gesprochen haben. Bildbasierte Gewalt, Fälle von sexualisierter Gewalt. Nachrichtenmedien greifen das vermehrt auf inzwischen. Das ist total cool. Es gab mal eine Zeit, als wir uns alle untereinander kannten, also die JournalistInnen in Deutschland, die zu dem Thema recherchieren, sind
Pornoreporter.
inzwischen. Bitte?
Die Pornoreporter.
Ja, liebe Grüße an dieser Stelle an Jana, Chris, Patricia und so weiter. Aber das sind inzwischen mehr geworden.
Okay, also die Tendenz ist da.
Es ist eine Tendenz da, aber es gibt auch immer noch eine andere Tendenz. Also es ist, passt auf, wir versuchen in unserer Berichterstattung eigentlich auch einen Spagat hinzubekommen, weil wir aus mindestens zwei Perspektiven auf das Thema schauen. Also unsere eine Perspektive ist die, über die wir gerade am längsten gesprochen haben. Schutz von Betroffenen, bildbasierte Gewalt als reales Problem, das nicht runtergespielt werden sollte. Unsere andere Perspektive ist aber die, die ich gerade kurz skizziert hatte, eine sexpositive Perspektive, die sagt, eben weil es einen Unterschied gibt zwischen Pornografie und Gewalt, müssen wir auch Pornografie an sich erstmal aus der Schusslinie nehmen. Wenn alle damit einverstanden sind, wenn alle volljährig sind und so weiter, dann ist das eine total gute und okaye Sache, die zu unserer Kultur gehört. Und gerade, also in diesem Spagat, muss ich sagen, habe ich wirklich wenig Medien. Inhalte, die ich so finde. Also häufig wird dann also so ein ganz grundsätzlich Anti-Porno-Spin in die Berichterstattung eingestreut, so als wäre das so ganz selbstverständlich, als müsste man da gar nicht mehr drüber nachdenken. Na klar sind das die Bösen. Na klar ist das, sei das ein schmuddeliges Thema. Und das finde ich falsch und tatsächlich auch weltfremd, denn es ist nun mal so, dass Sexualität ein menschliches Grundbedürfnis ist. Hey, das kennt ihr doch, denke ich dann, wenn ich Berichte lese.
Ja, das finde ich gut. Also es hat natürlich alles immer zwei Seiten und deshalb fand ich das auch gut. Ich glaube, das hast du auch in deinen Vorträgen immer drin, wo wir vorhin auch drüber gesprochen haben, diese sprachliche Unterscheidung zwischen Pornografie und bildbasierter Gewalt, dass Pornografie total okay ist, alles andere eben nicht. Und wenn man das so unterscheiden kann und auch durchziehen kann, dann kann man da vielleicht auch besser drüber berichten, vielleicht.
Aber dann braucht es natürlich auch einen gesetzlichen Rahmen, der das auch ermöglicht.
Das
Und
stimmt.
das führt uns so ein bisschen in das, ja, letzte, in den letzten Teil des Gesprächs, weil den können wir auch nicht unter den Tisch kehren.
Genau. Digitale Grund- und Freiheitsrechte, die ja bei diesem Thema, gerade eben bei der bildbasierten Gewalt, eine ganz wichtige Rolle spielt. Und die Frage ist halt, räumt der Gesetzgeber hier diesem Risiko, dass eben bildbasierte Gewalt auf Pornoplattformen veröffentlicht wird, genügend Raum ein? Ist da die Regulatorik ausreichend?
Ja, geht so und ist total kompliziert. Das wäre so die kürzeste Antwort. Und es ist ja nicht nur der Gesetzgeber, ne? Man muss das ja auch im Kontext sehen. Es ist ja auch immer die Frage, wie setzt man Sachen durch? Und Gesetze sind ja auch nur ein Teil von unserem komplexen Gesellschaftssystem. Vielleicht fangen wir mal bei den Plattformen selber an, also da, wo das Problem entsteht. Da gibt es natürlich auch keine super einfache Antwort. Ich glaube, bei unserer kommerziellen Plattform gehen Pornhub und xHamster da gerade in eine sehr gute Richtung, indem sie einfach die Einverständniserklärung der Dargestellten überprüfen. Denn das ist am Ende das, was man wissen muss. Also nicht nur Ausweise und nicht nur von Accountbetreiberinnen, sondern von Leuten, die in einem Video zu sehen sind. Dass jemand die Identität und einen Klarnamen hat, sagt ja erstmal noch nichts darüber aus, ob jemand auch in dieser Form in einer solchen Aufnahme zu sehen sein wollte. Das Ganze ist aber auch nicht nur super, denn es entsteht gleichzeitig ein Datenschutzalbtraum dadurch. Also wenn man jetzt mal auf die andere Seite guckt, die CreatorInnen, und das sind ja immer noch die meisten Nutzenden auf diesen Seiten, SexarbeiterInnen, die sind schon mal sowieso eine krass stigmatisierte Berufsgruppe. Und in manchen Ländern ist deren Arbeit sowieso illegal. Und mindestens werden sie verfolgt und benachteiligt und sozial ausgegrenzt. Dann sollen sie so sensible Daten wie Adresse, Klarnamen, Passkopien hinterlegen. Das ist eine veritable Gefahr für diese Menschen. Es gibt auch, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Gesetze, es gibt auch datensparsamere Methoden. Da wird aber gerade der Korridor immer enger von Gesetzgeberseite. Die großen Plattformen, Pornhub und X-Hamster, haben diese datensparsamen Methoden nicht. Aber X-Videos, was total kurios ist, die haben eine datensparsame Methode, um die Einvernehmlichkeit zu überprüfen. Aber nur freiwillig, wodurch das natürlich Quatsch ist, denn wer da nicht mitmachen will und was hochladen möchte, für das er sie kein Einverständnis hat, der lässt das dann weg. Aber zumindest bei X-Videos gibt es das gerade. Und das funktioniert so: man braucht keinen Ausweis, man braucht keinen Klarnamen. Man möchte ja in Anführungszeichen nur das Einverständnis checken. Dafür gibt es eine halbwegs kreative Lösung. Das machen auch kleinere Communities auf Reddit. Also man schreibt seinen Accountnamen auf einen verknitterten Zettel. Auch die Website oder Community, wo man was hochladen will, und fotografiert sich dann mit dem Zettel aus verschiedenen Winkeln nackt. Und so zeigt man, ja, ich bin mit diesen intimen Uploads an diesem bestimmten Ort im Netz einverstanden. Und das müssen auch alle anderen machen, die in dem Upload auftauchen. In Zeiten von generativer KI wird die Manipulationsanfälligkeit von dieser Methode jetzt auch nochmal aufs Neue herausgefordert. Also, wie gesagt, es ist leider schwer und kompliziert. Aber es ist ein Ansatz, um einerseits vor bildbasierter Gewalt zu schützen und andererseits einen Datenschutzalbtraum zu vermeiden. Und das war jetzt nur die Plattformseite. Mir fällt noch so viel mehr ein.
Aber ganz spannend, eine analoge Lösung oder teilanaloge Lösung auf ein digitales Problem.
Das stimmt, das Papier ist analog, ja. Und eigentlich auch, also eigentlich eine irgendwie auch herzerwärmende Vorstellung, dass die Knitter in einem Papier vor digitaler Manipulation schützen sollen. Also das zerknitterte Blatt Papier als eine Bastion gegen, gegen Möglichkeiten der Digitalisierung. So, was ich natürlich auch noch immer wieder im Kopf habe, und auch da kann der Gesetzgeber erstmal vielleicht nicht so viel machen. Wir hören im Rahmen unserer Recherche immer wieder von Betroffenen, die nicht ernst genommen werden. Also es gibt Gesetze, auf die sie sich beziehen könnten, aber Leute bei der Polizei oder bei Staatsanwaltschaften, die nehmen die nicht so richtig ernst. Also, die Betroffenen sollen dann erstmal erklären, warum es überhaupt schlimm sei, wenn ihre Fotos im Netz sind. Es wird halbherzig ermittelt, Ermittlungen werden eingestellt. Also man kann auch mal einfach an dieser Stelle nachbessern, ne? Sensibilisierung von Beamtinnen, auch IT-Kompetenz, dass Beamtinnen nicht denken, ja, Tatort Internet, da kann man ja eh nichts machen, da kommt ja eh nie auf die Klarnamen, zack, ist die Ermittlung vorbei.
Ja, genau das, witzig. Sensibilisierung von Beamten habe ich genauso in meinen Stichpunkten.
Die hässliche Schwester von Was hatten Sie an, ne?
Ja, genau.
Aber wenn wir ja eine Sache gelernt haben, dann ist eigentlich einer der wichtigsten Hebel, damit auch der Gesetzgeber beziehungsweise öffentliche Institutionen wirklich tätig werden, ist ein ganz großer Faktor Transparenz. Es ist wichtig, dass es diese Zahlen einfach gibt, dass sie erhoben werden, dass sie in öffentliche, offizielle Statistiken reinfließen. Denn das ist ja meistens der Anfang von allem. Es muss bekannt sein. Es muss erfasst werden. Es muss quantifiziert werden. Natürlich auch qualifiziert werden. Aber ich glaube, da läuft es auch so ein bisschen drauf hinaus. Wenn wir da sozusagen entsprechende Prozesse und Mechanismen hätten, dann ist das Problem noch nicht gänzlich gelöst, aber man hat, glaube ich, einen wichtigen ersten Schritt getan, oder?
Ja, wichtiges Puzzleteil auf jeden Fall, ne? Du sprichst vom Digitale-Dienste-Gesetz, nehme ich an. Also es gibt vor allem zwei Gesetze, über die wir in dem Zusammenhang sprechen sollten, zwei EU-Gesetze. Das eine ist das Digitale-Dienste-Gesetz. Das betrifft zumindest die größten der Porno-Plattformen, tatsächlich die Riesen, über die wir vorhin gesprochen haben. Die sind vor dem Digitale-Dienste-Gesetz als sehr große Online-Plattformen eingeordnet. Very large Online-Platforms, FLOPs oder VLOPs. Und die haben besonders strenge Pflichten, also Transparenzpflichten. Wir müssen offenlegen, wie sie die Risiken, die auf ihrer Website existieren, mindern. Da muss bildbasierte Gewalt eindeutig dazugehören. Wie sie Inhaltsmoderation gestalten, wie viele Fälle, Vorfälle und Probleme sie verzeichnen. Wir haben jetzt erstmal die Verpflichtung bekommen, das zu tun. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass sie das auch machen. Ich bin da total gespannt, was rauskommt, also wie schnell und wie ausführlich und wie aussagekräftig dann solche Berichte aussehen. Ich würde mich da nicht darauf verlassen, dass das sofort viel aussagt. Pornhub ist schon mal quasi vorgeprescht in den letzten Jahren mit Transparenzberichten und hat dann auch Zahlen veröffentlicht. Und ich krieg's nicht mehr im Wortlaut zusammen, aber sie hatten so Überkategorien gewählt, aus denen dann man nicht, aus denen man nicht so viel sagen konnte. Sowas in die Richtung wie, ja, Verstöße gegen unsere Richtlinien und dann kam eine Zahl. Aber die Richtlinien, die sind halt sehr breit und man kann daraus dann eben nicht das ablesen, was einen ganz besonders interessiert, wenn man sich für Betroffene bildbasierter Gewalt einsetzt, nämlich ja, wie viele Fälle von bildbasierter Gewalt fallen denn in diese Zahl? Also genau, ich werde erstmal, ich glaube, man braucht viel Geduld, wenn man sich vom Digitaldienstegesetz etwas erhofft für Betroffene bildbasierter Gewalt. Die Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt ist nochmal super spannend für Betroffene bildbasierter Gewalt. Denn diese Richtlinie, die schon per Trilog-Einigung als das Ding ist durch, noch nicht formell und so weiter, aber das wird kommen. Und diese Richtlinie sieht vor, dass alle Mitgliedstaaten einen eigenen Straftatbestand einführen müssen. Bildbasierte Gewalt. Aufnahmen ohne Einverständnis. Das heißt, auch in Deutschland wird dann ein Reformchen anstehen. Und das ist aus vielerlei Hinsicht spannend. Ne? Betroffene haben in Deutschland schon so einen Flickenteppich an Gesetzen, die sie anwenden können. Aber das ist teilweise nicht leicht und total unangenehm. Und es macht einen Unterschied, ob Betroffene, während sie gegen ihren Willen nackt fotografiert wurden, am Strand oder durchs Fenster im eigenen Schlafzimmer waren. Für Juristinnen ist das offensichtlich, warum das ein Unterschied sein soll, aber für Betroffene natürlich überhaupt nicht. Die wollten nicht nackt fotografiert werden, ist doch egal, wo sie waren. So. Und so ein Gesetz könnte das einfacher machen, mit diesem Flickenteppich. Aber auch da ist das letzte Wort noch nicht gefallen. Denn so EU-Richtlinien, die haben man da manchmal so ganz interessante Formulierungen drin, wo man sich fragt, was soll das denn jetzt heißen? Das ist auch hier der Fall. Also zum Beispiel steht drin, die Aufnahmen müssen geeignet sein, einer Person zu schaden. Man sich dann auch sofort fragt, müssen jetzt Betroffene auch noch darlegen, dass ihnen das schadet, wenn sie gegen ihren Willen nackt im Netz zu sehen sind? Und auch von Veröffentlichung ist die Rede in der Richtlinie, wo man sich dann fragt, na gut, ein Upload auf einer der weltgrößten Pornoseiten, der ist schon öffentlich, muss man nicht lange drüber nachdenken. Aber wie ist es in einer WhatsApp-Gruppe mit allen Kolleginnen einer Firma? Das ist jetzt nicht so öffentlich öffentlich, aber öffentlich genug für die Richtlinie, Fragezeichen. Also da wird es noch einiges zu klären geben. Auf jeden Fall ist es aber ein Fortschritt für Betroffene, denn das gab es so noch nicht, dass es europaweit heißt, hier müssen alle Mitgliedstaaten etwas machen.
Ja, also das finde ich super spannend, weil ich eins meiner neuen Hobbys ist nämlich Datenfeminismus. Und da geht es auch, dass einfach zu ganz vielen Sachen die grundlegenden Daten fehlen. Und gerade jetzt mit KI, Big Data ist es halt einfach sinnvoll, viel mehr und viel genauere Daten in Straftatbeständen aufzunehmen. Also zum Beispiel nämlich Femizide, die werden gar nicht als eigener Straftatbestand kategorisiert, aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema.
Waren sehr ähnliches. Solche Strafbarkeiten schaffen auch die Möglichkeit, Sichtbarkeiten zu schaffen, mit Verzögerung natürlich, aber immerhin.
Und als Entwicklerin kann ich sagen, wenn du keine Daten hast, dann weißt du auch nicht, wo du optimieren kannst. Und so ein Gesetz ist ja eine Optimierung. Und wenn du nicht weißt, wie es vorher war, dann so ein Gesetz rausbringst und dann nicht messen kannst, wie es nachher war, dann weißt du ja gar nicht, ob das was gebracht hat.
Ich würde jetzt nicht jedes einzelne Gesetz, das erscheint, als Optimierung bezeichnen, aber ich weiß, was du meinst.
Aber wo wir jetzt schon bei Big Data, KI, Algorithmen sind, wir waren ja auch zusammen bei der Körperstiftung. Da haben wir uns auf der Bühne kennengelernt und da ging es ja auch um Algorithmen, Diskriminierung, KI im Alter. Und deshalb würde ich jetzt nochmal gern auf die Rolle der KI zu sprechen kommen, weil alles hat ja Chancen und Risiken und wir haben jetzt schon das Risiko von KI besprochen, nämlich Deepfakes unter anderem. Haben wir da auch eine Chance? Also meinst du, KI kann uns auch helfen, die Plattform sauberer zu kriegen, also eben bildbasierte digitale Gewalt zu erkennen? Oder ist das was, wo,
Ja, oder auch
ja,
hier wieder ein Brandbeschleuniger.
oder ist es ja ein Brandbeschleuniger? Weil irgendwie kann ich es mir nicht so richtig vorstellen, weil man kann es ja als Mensch nicht mal erkennen. Und wie sollte man da ein
Genau ist
Modell
es.
trainieren? Also haben wir hier keine Chance auf Seite der KI.
Nee, eher nicht. Also vielleicht kann KI irgendwie andere Prozesse im Unternehmen beschleunigen und dann haben sie mehr Kapazitäten für Content Moderation. Aber das ist auch der reine Optimist, der aus mir spricht. Denn ob man da Kapazitäten für schafft, das ist auch schon jetzt, das ist auch schon ohne KI in der Hand von Unternehmen, die solche Entscheidungen treffen. Es gibt jetzt auch immer mehr natürlich Alterserkennung durch künstliche Intelligenz. Auch nicht unwichtig, aber super schwierig. Ja? Also KI kann halt. Es geht ja vor allem um die Volljährigkeit, ne? Wenn ein Mensch nur raten kann, ob die Person schon 18 ist oder vielleicht doch 17 oder doch 19, dann kann das auch eine KI nur raten. Halt innerhalb weniger Sekunden bei einer großen Anzahl von Bildern, klar, aber immer noch nur raten. Und sie kann das raten auf einer Datengrundlage, die sie hatte. Und ganz oft sind die Datengrundlagen halt so, das sind vor allem irgendwie weiße Menschen oder Menschen, die nicht zufällig aufgrund von einer Verletzung oder eine OP oder eine Behinderung ein Gesicht haben, das anders aussieht als die anderen. Und dann haben diese Menschen plötzlich ganz strukturell Pech, weil KI-Systeme sie immer falsch erkennen. Ja, also ich erhoffe mir jetzt in diesem Themengebiet wenig Gutes von KI und vor allem Schlechtes. Ich mag das nicht, Technikpessimist zu sein, aber wir reden ja hier über ein bestimmtes Thema und nicht über die Welt im Allgemeinen. Und Deepfakes ist halt schon krass, ne? Also es gibt kostenlose Apps offen im Internet. Es gibt Fälle, wo man sieht, das benutzen Kinder und Jugendliche und die kreieren aus so einem Gesicht, das man hochlädt, einen nicht einvernehmlichen Nacktaufnahme oder Nacktfoto.
Gutes Stichwort, damals im Körperhaus, als wir das Gespräch mit dir hatten, unter anderem mit dir. Vielleicht erinnerst du dich noch, Sebastian, da sind wir ausgestiegen aus der Diskussion, dass jeder nochmal einen Wunsch frei hatte. Ja, also die berühmte, viel zitierte Fee begegnet dir, diesmal nicht mit drei Wünschen im Gepäck, aber immerhin mit einem. Und da wäre so ein bisschen die Frage, jetzt das Ganze mal gesamt betrachtet, diesen ganzen doch sehr komplexen Komplex. Was wäre denn jetzt, um dich auch so ein bisschen versöhnlicher zu stimmen, der jetzt auch viel gesehen hat mit seinen Kollegen und Kolleginnen, was wäre so dein großer Wunsch oder dein großer Appell an die Industrie oder an den Gesetzgeber, an die Plattform? Was würde dich jetzt bei dem Thema irgendwie ein bisschen ruhiger schlafen lassen?
Also mich würde es ruhiger schlafen lassen, wenn ich wüsste, dass alle vom selben sprechen, dass alle vor Augen haben, worum es geht, nämlich was Komplexes. Es geht nicht nur darum, dass man möglichst viel verbietet und dann wird die Welt eine bessere, denn so einfach funktioniert das nicht. Ich glaube, ich würde es auf drei Sachen runterdampfen. Echtes Einverständnis überprüfen. Das ist das Wichtige. Wenn es um Uploads von Inhalten geht, keinen Datenschutz-Albtraum schaffen. Das darf man nämlich nicht vergessen, wenn man versucht, das Erste zu erfüllen. Und das Dritte, den Menschen ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung lassen. Denn das darf man auch nicht vergessen. Ne? Darüber haben wir auch gesprochen. Sexualität ist ein Grundbedürfnis. Pornos gehören dazu. Auch Sexting gehört dazu. Also Nacktinhalte, die man nicht mit der Welt, sondern nur mit einer bestimmten Person oder einer bestimmten Personengruppe teilt. Und bei allen Versuchen, die Probleme und die Gefahren zu lösen, sollte man nicht vergessen, dass es das immer noch gibt und dass auch das ein Recht hat, geschützt zu werden.
Hat er doch drei Wünsche draus gemacht, aber es sei dir gegönnt. Es ist
Die
okay.
Fee erlaubt mir das.
Die Fee ist heute gut drauf, also Wochenende steht vor der
Ich hätte
Tür.
gedacht.
Ja, ich glaube, ich spreche für uns, wenn ich sage, das war extrem augenöffnend, horizont erweiternd, sehr spannend. Muss auch wieder so eins dieser Gespräche, die man sacken lassen muss, ne?
Ja, definitiv.
Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die gerade echt knapp bei dir ist. Also das muss man nochmal betonen. Vielen, vielen
Ich
Dank.
werde mich, ja, super. Danke für die Einladung. Ich werde mich jetzt gleich wieder an den Podcast-Systemeinstellungen zurücksetzen. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein konnte.
Den wir natürlich auch verlinken werden in den
Und
Shownotes
hören.
und hören.